Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Ein neuer Anlauf für eine Reform in Sachen Asyl und Migration der EU beschäftigt uns in dieser Sendung. Im Kosovo geht es um Sonderrechte für die serbische Minderheit und unser Reporter Markus Wolf war für uns an einem der größten Drogenumschlagplätze in Europa. Dass die EU ein Problem im Umgang mit Flucht und Migration hat, das sehen wohl alle politischen Lager so. Das zeigt sich praktisch auch daran, dass eine politische Einigung über eine Asyl- und Migrationsreform auf europäischer Ebene seit Jahren in der Schwebe hängt. Wie lange schon? Das kann man sich ganz gut noch mal vor Augen führen, wenn man auf das Jahr 2015 zurückblickt. Damals hatte die Flucht von Millionen syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen die Debatte ja so richtig losgetreten. Das ist jetzt fast 8 Jahre her und der Streit über den richtigen Grenzschutz, über Seenotrettung und über die Verteilung der Menschen, der dauert noch immer an. Trotzdem gibt es jetzt auf EU-Ebene einen neuen Anlauf für einen Asyl- und Migrationspakt. Das Europäische Parlament debattiert heute auch über das Thema. Und unsere Korrespondentin Caroline Born in Brüssel hat die Informationen für Sie. Was hat es denn jetzt mit diesem neuen Anlauf eigentlich auf sich?
Das hängt damit zusammen, dass 2024 Europawahlen stattfinden und man Gesetzesvorschläge, die schon da sind, jetzt noch versucht abzuarbeiten vor dem Ende der Legislatur. Denn man hat die Vorschläge aus dem Jahr 2020, man hat aber auch noch viel ältere Vorschläge und man möchte einfach verhindern, dass man nochmal einen neuen Anlauf nehmen muss, um die Asyl- und Migrationspolitik zu reformieren. Grundsätzlich ist man sich darüber einig, dass es beim Status quo nicht bleiben kann. Es kommt immer wieder zu Rechtsbrüchen. Aber man ist, glaube ich, in der Analyse, wo jetzt genau das Problem liegt. Also es geht immer viel um die überlasteten Mittelmeeranrainerstaaten, aber auch, dass diese Staaten dann die Geflüchteten einfach weiterleiten in andere Länder, obwohl das so nicht vorgesehen ist. Also da ist man sich uneins, aber man hat eben jetzt einen Zeitplan aufgestellt, in dem man sich noch einigen möchte.
Dann schauen wir doch mal zuerst auf das, wo eine Einigung am wahrscheinlichsten ist. Welcher Punkt oder welche Punkte sind das denn aus Ihrer Sicht?
Das ist unter anderem das Screening, bei dem es im Moment Fortschritte gibt. Also das meint Überprüfungen an den Außengrenzen. Wenn die Menschen in der EU ankommen, schaut man sich an, wer reist denn da ein? Also man macht Sicherheitsüberprüfungen, was bestimmt für viele Staaten sehr wichtig ist. Man guckt aber auch auf die Gesundheit oder ob eine besondere Schutzbedürftigkeit vorliegt. Darüber verhandeln Parlament und die Länder gerade. Es gibt noch offene Fragen, weil man sagt, man möchte diese Screenings innerhalb von 5 Tagen eigentlich abgeschlossen haben, aber die Personen müssen währenddessen eben zur Verfügung stehen. Also wie kann man das gewährleisten? Man möchte eigentlich Abstand nehmen, dass man die Menschen während dieser Zeit in Haft nimmt. Aber so ein Screening soll eben grundsätzlich dafür sorgen, dass mehr Tempo in die Verfahren kommt. Also dass man die Menschen eben damit schneller identifiziert, damit sie danach ins Asylverfahren kommen und dass im Zweifel dann auch die schnellere Abschiebung erfolgen kann. Darüber haben sich ja auch die Innenminister in Stockholm in der vergangenen Woche ausgetauscht.
Die Abschiebungen, die sind ja ein weiterer Punkt, um den es geht. Das ist ja eigentlich Sache der Mitgliedstaaten. In Deutschland sind dafür beispielsweise sogar die Bundesländer zuständig. Was genau plant da die EU und was kann sie auch überhaupt aus ihrer Sicht tun?
Sie kann gar nicht so viel tun. Also ich würde auch nicht verneinen, dass es ein gewisser Aktionismus ist, dass man da jetzt drauf guckt. Aber natürlich angesichts der gestiegenen Ankünfte, es kommen wieder mehr Menschen über die sogenannte Westbalkanroute, übers Mittelmeer, möchte man etwas tun. Und hat sich dann eben auf mehr Rückführungen geeinigt und als Problem die Herkunftsländer ausgemacht, dass man sagt, die kooperieren nicht immer so, also sie nehmen nicht immer zurück, obwohl sie dazu eigentlich verpflichtet wären. Und deswegen will die EU jetzt einen Hebel ansetzen, zum Beispiel in der Handelspolitik, also dass sie sagt, die niedrigeren Zölle für Entwicklungsländer, die möchten wir an die Bedingungen knüpfen, dass ihr eure Staatsbürger aber bitte zurücknehmt oder eben den Hebel über die Visapolitik zu gehen, dass man dann droht, dass die Verfahren zur Ausstellung der Visa verlängert wären, wenn die Staaten nicht kooperieren bei Rückführungen. Das hat man bisher aber auch erst bei einem Land, bei Gambia, also ein sehr kleines Land, angewandt. Deswegen würde ich davon auch nicht zu viel Erfolg erhoffen. Andere Möglichkeiten sind natürlich, dass man Frontex stärker einsetzt bei den Rückführungen oder dass man die Daten digital besser austauscht, um sich da europäisch zu vernetzen.
Sie haben jetzt gerade schon Frontex angesprochen. Da kommen wir zum Thema Grenzsicherung. Da hat sich am Wochenende auch schon der IVP-Chef Manfred Weber geäußert und gesagt, er möchte gerne Zäune, weitere Zäune, muss man ja sagen, an den EU-Außengrenzen errichten. Kommissionschefin von der Leyen war da in der Vergangenheit strikt dagegen. Worauf könnte man sich am Ende einigen?
Es ist im Moment relativ offen, weil auch immer mehr Staaten Geld für Grenzzäune fordern. Zuletzt Österreich, als es um den Beitritt Bulgariens zum Schengen-Raum ging. Die Kommission hat sich da ja bisher auf den Grundsatz berufen, dass sie keine Mauern finanzieren will. Jetzt werden die Formulierungen da etwas weicher. Die einen in der EU sagen eben, das ist unfair, dass die EU kein Geld gibt für den Grenzschutz, wenn sie eben will, dass die Staaten dafür sorgen, dass die Grenzen geschützt werden. Die anderen sagen, faktisch wird dafür schon indirekt Geld ausgegeben, indem man jetzt nicht den Bau einer Mauer oder eines Zauns finanziert, aber dann zum Beispiel das Geld aus dem EU-Haushalt in Überwachungstechnik an der Grenze fließt.
Jetzt haben wir viel gesprochen über Grenzsicherung, auch über Abschiebungen, über Grenzkontrollen. Ein großer Punkt, über den es ja schon lange Streit gibt, ist die Verteilung von Geflüchteten. Wie sehen Sie denn da die Chancen, dass sich jetzt bei diesem neuen Anlauf bis 2024, dass man sich da auf etwas einigt?
Das wird sehr schwer. Es gibt da ja immer wieder neue Versuche. Zuletzt hat es der französische Präsident Macron probiert mit dem Solidaritätsmechanismus, dass man sagt, freiwillig werden 8.000 ungefähr aus Seenot gerettete Flüchtlinge innerhalb der EU verteilt. Wenn man sich das Beispiel Deutschland anguckt, das gesagt hat, wir nehmen 3.500 auf, bisher sind es 400, die aufgenommen wurden. Also es funktioniert nicht so gut. Viele Versuche sind da schon gescheitert. Man möchte das Ganze jetzt verpflichtend machen, aber auch da bedeutet eine Verpflichtung nicht, dass Staaten zwangsläufig aufnehmen müssen, sondern sie können auch Geld geben und dann bleibt am Ende wirklich die Frage, wer soll denn dann aufnehmen, weil viele Staaten das einfach nicht wollen und dann bleibt es womöglich wieder an den Mittelmeeranrainerstaaten hängen, wo die meisten Geflüchteten ankommen.
Caroline Born war das mit Informationen über einen neuen Anlauf für einen Asyl- und Migrationspakt auf EU-Ebene. Vielen Dank. Regionen, die innerhalb eines Nationalstaats über eine gewisse Autonomie verfügen, die sorgen naturgemäß häufig für Spannungen. Dahinter steht dann immer die Frage, wie viel Minderheitenschutz muss es in Demokratien geben und ab wann werden genau diese Sonderrechte zur Gefahr für die Einheit eines Staates? Die Regierung im Kosovo muss sich mit dieser Frage gerade auseinandersetzen. Es geht um einen Vorschlag, der serbischen Minderheit im Land einräumen würde, eine eigene Gemeindeverwaltung aufzubauen. Dazu hatte sich der Kosovo in einem Abkommen verpflichtet und muss dieses Versprechen nun vermutlich auch einlösen. Zumindest, wenn der Kosovo im Gegenzug von Serbien die Zustimmung dazu bekommen will, in internationale Organisationen wie die NATO oder auch die UN aufgenommen zu werden. Oliver Schosch berichtet über den schwierigen Kompromiss.
Der serbische Präsident Aleksandar Vučić will den Kosovo weiterhin nicht als von Serbien unabhängigen Staat anerkennen. Aber er ist offenbar bereit, ein Stück weit seine Blockadehaltung aufzugeben. Vučić sagt, er habe Druck bekommen bei den Verhandlungen mit der EU, den USA, Deutschland, Frankreich und Italien. Wir müssen verstehen, wie stark die sind und wie stark wir sind. Die haben mir dreimal direkt gedroht. Entweder wir akzeptieren, dass der Kosovo Mitglied im Europäischen Rat, in der NATO und in den Vereinten Nationen wird, oder es gibt Sanktionen und wir werden isoliert. Sie würden die Investitionen aus Serbien abziehen. Deshalb müssen wir den Kompromiss eingehen. Ansonsten wären wir wirtschaftlich und politisch verloren. Vučić stellt allerdings eine Bedingung. Die serbischen Gemeinden im Kosovo sollen mehr Autonomie bekommen und sich zu einem serbischen Gemeindeverband zusammenschließen, so wie es in Brüssel vor Jahren mal ausgehandelt wurde. Kosovos aktueller Premierminister, der Albaner Albin Kurti, betont, dass diese Abmachung vom kosovarischen Verfassungsgericht zurückgewiesen worden sei.
In Kosovo. We cannot have a one ethnically based.
Im Kosovo können wir keine monoethnische institutionelle Organisation haben. 92% der Bevölkerung sind Albaner und wir haben nicht nur die serbische Minderheit, sondern auch Bosniaken, Türken, Aschkali, Roma, Ägypter und Goranen. Sie alle erkennen unsere Republik an und auch die Mehrheit der Serben. Die Serben, die zu den illegalen, von Belgrad gesteuerten Strukturen gehören oder Angst vor diesen Strukturen haben, die erkennen den Kosovo nicht an.
Afraid of those structures, they refuse to recognize our republic.
Im überwiegend serbischen Norden des Kosovo, in der Fußgängerzone der zweigeteilten Stadt Mitrovica, haben sich etwa 20 junge Männer versammelt. Manche von ihnen haben die Straßenbarrikaden miterrichtet oder unterstützt. Und jetzt sind sie enttäuscht, dass Serbien auf den Kosovo zugehen will. Demo-Organisator Aleksandar Arsenijević glaubt, dass die Serben im Kosovo am Ende leer ausgehen werden. Wir werden eine neue Einigung bekommen und ich glaube, da wird die serbische Gemeindeverwaltung nicht mehr mit dabei sein. Ich werde aber dafür kämpfen, denn ich vertrete unsere Gemeinden beim Dialog. Wir brauchen den serbischen Gemeindeverband zum Schutz. Es gibt Intoleranz zwischen den ethnischen Gruppen. Es ist eine Lüge, dass wir uns abspalten wollen, wie die Republika Srpska in Bosnien-Herzegowina. Es würde sich einfach nur unser Leben verbessern, das Finanzielle. Neue Projekte würden zu uns kommen. Dejan Nedeljković, der auch mit demonstriert, sagt, dass er dagegen ist, dass der Kosovo in die internationalen Organisationen aufgenommen wird. Das würde bedeuten, dass die eine Staatlichkeit bekommen. Ich bin ja nicht unbedingt dafür, dass Kosovo wieder ein Teil Serbiens wird, aber wir wollen schon mehr mit Serbien als mit dem Kosovo verknüpft sein. Da sollte irgendeine Modalität gefunden werden. Es sind nicht nur die 20 Männer in der Fußgängerzone von Mitrovica, die frustriert sind, sagt Tatjana Lazarević. Sie ist die Herausgeberin von Kosev, einem unabhängigen serbischsprachigen Nachrichtenportal in Mitrovica. Die Stimmungslage hier im Norden des Kosovos ist vergleichbar mit einem Ballon, bei dem man die Luft herausgelassen hat. Die Leute sind erschöpft, sie fühlen sich im Stich gelassen und erniedrigt. Es wurde ja zuerst das Narrativ verbreitet, dass der kosovarische Premier Kurti Gewalt gegen die Serben einsetzen wird und dass sich Serbien und Kosovo auf keinen Fall einigen können. Und dann hat der serbische Präsident angefangen zu verhandeln und die Barrikaden wurden auf einen Schlag wieder entfernt. Und jetzt verbreitet sich das Narrativ, dass die Leute hier verraten. Allerdings gehen die meisten Beobachter davon aus, dass der kosovarische Premier Albin Kurti am Ende doch einer serbischen Gemeindeverwaltung zustimmen wird. Mit der Gegenleistung, dass Serbien Kosovos Aufnahme in internationale Organisationen nicht mehr blockiert.
Der Bericht von Oliver Schusch war das. Belgien ist vor Spanien und den Niederlanden das wichtigste Einfallstor für Kokain nach Europa. Und das liegt vor allem am Hafen in Antwerpen. Der belgische Zoll hat dort im vergangenen Jahr fast 110 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Und die belgischen Behörden ermitteln dort längst nicht mehr alleine. Auch Europol und die US-Antidrogenbehörde DEA haben den Hafen auf dem Schirm. Für uns vor Ort war Markus Wolf, der dort herausgefunden hat, dass es für Kokainfunde eine ungewöhnliche Stoßzeit gibt.
In einer Lagerhalle öffnen Mitarbeiter des Antwerpener Hafens einen Frachtcontainer. Die Ladung: Bananen aus Kolumbien. Die Hafenarbeiter fahren eine Bananenpalette nach der anderen aus dem Container heraus und in die Halle hinein. In die aufgestellten Bananenkisten sticht dann ein Mitarbeiter vom belgischen Zoll mit einer langen Metallstange auf der Suche nach geschmuggeltem Kokain. In der Vergangenheit oft mit Erfolg. Allein im letzten Jahr wurden im Hafen mehr als 100 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Vor allem zu bestimmten Jahreszeiten.
Wir sehen einen Anstieg vor Weihnachten, aber auch vor dem Sommer. Denn dann gibt es die ganzen Partys.
Florence Angelici ist Sprecherin des belgischen Finanzministeriums. Und damit auch des belgischen Zolls. In den vielen Containern mit tropischen Früchten, die in Antwerpen oder auch Rotterdam ankommen, werden immer größere Mengen an Drogen gefunden. Dabei nutzen Schmuggler nicht mehr nur Verstecke im Containergehäuse, sondern auch die Früchte selbst, erzählt die Zollmitarbeiterin Sarah van Kottem.
Das hier war eine Lieferung von Maniok, die aus der Dominikanischen Republik kam. Einige von ihnen waren echte Maniok, andere waren gefälscht. Sie sahen also aus wie echte Früchte, aber als wir sie aufbrachen, waren sie mit Kokain gefüllt.
Jeremy McDormitt beobachtet diese globale Drogenkriminalität schon lange. Er arbeitet für die NGO Inside Crime, die in Medellin in Kolumbien sitzt. Und er sieht in den Entwicklungen der letzten Jahre eine Gefahr für die belgische Gesellschaft.
Die Gewalt, die wir aus Lateinamerika kennen, hat jetzt begonnen, auch in Europa sichtbar zu werden.
Beispiel Antwerpen. Seit Monaten bekämpfen sich Gruppen aus dem Drogenmilieu, feuern Warnschüsse auf Wohnhäuser konkurrierender Drogenhändler ab. Erst kürzlich meldete die Polizei eine Explosion in einem Wohnblock im Stadtteil Hoboken. Eine Woche zuvor war Medienberichten zufolge die 11-jährige Nichte eines internationalen Drogendealers durch Schüsse auf ein Wohnhaus ums Leben gekommen. Und die Kriminalität, die mit dem Handel einhergeht, wird auch zur Bedrohung für die belgische Politik. Im September war eine offenbar geplante Entführung von Justizminister Vincent van Quickenborne gescheitert. In einem Auto in der Nähe seines Wohnhauses waren eine Kalaschnikow, andere Waffen und Benzinflaschen gefunden worden. Für Jeremy McDormitt von Inside Crime ist das Ergebnis der enormen Profite, die im Handel mit Kokain erzielt werden.
Jede kriminelle Gruppe, die erfolgreich in den Drogenhandel einsteigt, wächst rasant. Ein Kilo Kokain kostet hier in Kolumbien etwa $3,000. Das gleiche Kilo Kokain ist in Spanien $25,000 bis $30,000 wert. Das ist eine extreme Marge, fast 1000%.
Diese Gewinnspanne macht es möglich, dass die Drogenkartelle auch die konfiszierten Lieferungen verkraften können. Die Zollbeamtin Sarah van Kottem beschreibt einen Kampf gegen Windmühlen.
Ich würde gerne sagen, dass wir nur deshalb mehr beschlagnahmen, weil wir eine bessere Ausrüstung und bessere Werkzeuge haben. Aber leider ist es auch so, dass mehr Kokain produziert und mehr in den Hafen von Antwerpen eingeführt wird. Denn wenn wir prozentual zum gesamten Markt mehr beschlagnahmen würden, dann würden die Preise steigen.
Die ausbleibenden Preissteigerungen sind also ein Anzeichen dafür, dass weiter ein konstant großer Strom von Kokain den Weg nach Europa findet. Das zeigen auch Analysen der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht. Die belgische Regierung versucht deshalb, den Kokainhandel weiter einzudämmen, etwa durch mehr Containerkontrollen und engere Zusammenarbeit mit Nachbarländern. Und auch der Kokainkonsum soll stärker in den Blick genommen werden, denn der gilt als Haupttreiber des Schmuggels. Justizminister van Quickenborne hat jetzt angekündigt, die Höchststrafe für den Konsum harter Drogen auf 1.000 Euro zu erhöhen. Bisher liegt die Strafe bei 75 bis 150 Euro.
Der Bericht von Markus Wolf war das. Und all das funktioniert natürlich nur, weil es auch eine entsprechende Nachfrage gibt. 3,5 Millionen Europäer haben 2021 mindestens einmal Kokain konsumiert. Das war Europa heute an diesem Freitag. Ich bin Ann-Kathrin Jeske und bedanke mich hier fürs Zuhören.